Mein Grundbedenken ist, meine Damen und Herren, jede neue Datei verführt zum Missbrauch. Jede neue Datei ist eines Tages offen für andere Zwecke. Da kann man uns heute sagen, was man will, dann kommt die Polizei, dann kommen andere, sagen, wir müssen das doch machen und hier kriegen wir wunderbare Erkenntnisse und dann kommt einer und sagt, 6 Monate Vorratsdatenspeicherung, warum nicht 9 Monate und jetzt haben wir die Mautstellen auf den Autobahnen für den Lkw-Verkehr. Es wäre doch wunderbar, wenn wir in bestimmten Situationen den ganzen Pkw-Verkehr damit einbeziehen könnten. Diese Verführbarkeit, nicht? Die Kameras an den Bahnhöfen, die Biometrie dazugelegt, dann kann man feststellen, wer irgendwann in den Bahnhof rein und wieder rausgegangen ist. Also wir müssen wirklich hier den Anfängen entgegentreten und nicht nur den Anfängen, sondern auch wirklichen Veränderungen.
Im Namen des Volkes, aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2009 hat das Bundesverfassungsgericht, erster Senat, für Recht erkannt. Erstens, die Paragraphen 113a und 113b des Telekommunikationsgesetzes verstoßen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und sind nichtig. Zweitens, Paragraph 100g Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung verstößt, soweit danach Verkehrsdaten nach Paragraph 113a des Telekommunikationsgesetzes erhoben werden dürfen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und ist insoweit nichtig. Drittens, die aufgrund der einstweiligen Anordnung vom 11. März 2008 von Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste im Rahmen von behördlichen Auskunftsersuchen erhobenen, aber einstweilen nicht an die ersuchenden Behörden übermittelten, sondern gespeicherten Telekommunikationsverkehrsdaten sind unverzüglich zu löschen. Sie dürfen nicht an die ersuchenden Stellen übermittelt werden. Und viertens, die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführern ihre notwendigen Auslagen aus den Verfassungsbeschwerdeverfahren zu erstatten.
Rest in Peace, Vorratsdatenspeicherung. Hallo und herzlich willkommen zum 199. Kompott, dem letzten vor der 200, den ich am heutigen sonnig, aber kalten Freitag, dem 5. März 2010, aufgenommen habe.
It is 12:46.
Jawohl, ja. Ja, Wetter, wie gesagt, war heute sonnig, aber ganz schön arschkalt. Ja, so, inhaltlich gibt es ja erstmal die verröchelte Vorratsdatenspeicherung. Details dazu habe ich in Teil 2 verstaut. Intro übrigens Gerhard Baum und eine stark gekürzte Fassung des Vorratsdatenspeicherungsurteils. Die lange Fassung habe ich dann auch nochmal in Teil 2 verstaut. Weil ich habe die Adelstitel der Gesetze einfach mal weggelassen. Dann wird es plötzlich handlich. Inhaltlich gibt es ansonsten wieder klassisch zwei Teile Politik. Mit Zensur, Steuern, Harz natürlich. Ist das noch? Genau, Harz, ganz viel Harz. Datenbriefen, Kirchen und noch viel mehr. Und natürlich wieder Tech, Space, Mafia mit LHC-Meldungen. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, mit Zensur-Updates, 2 Stück, Steuerdaten, die nicht oder dann doch wieder gekauft werden, Hartz IV und wer zahlt denn da eigentlich so wenig? Die ganze Hartz-Debatte ging natürlich auch weiter, auch Sarrazin taucht wieder auf. Und dann war da noch Cebit in der Woche, auch politisch. Zack, minus 2 Grad, Scattered Clouds, nö. Chili Greetings, bei minus 2, die sich anfühlen wie minus 6 oder minus 4. Wind macht 6 bis 11 km/h aus dem Westen. Sonnenuntergang ist heute 18.03 Uhr. Wow, jede Menge Zeit. Ja, aber ja, nachher soll es ja auch noch niederschlagen und deswegen werde ich da nicht so lange machen. Muss ich ja hoffentlich auch nicht. So, da bin ich dann wieder. mit schwafelnden Leuten irgendwo da links und vor allem mit Themen. Man glaubt es ja kaum. So, als wir da hätten. Als erstes Mal hätte ich mal schon letzte Woche noch unterwegs aufgeschrieben, die Zensurecke. Es gibt da nämlich eine interessante Zensurmeldung aus Australien. Nämlich der dortige Zensurminister Stephen Conroy lässt beim Bau der Tech-Wolke seiner Internetseite den Begriff ISP-Filtering gar nicht mehr erscheinen. Hatte ich bei Boing Boing gefunden und mir dann auch nochmal hier reinkopiert. Australian Communications Minister Stephen Conroy, who has been responsible for pushing through Australia's National Internet Censorship Program, has been caught censoring his own website. The script that creates a tech cloud of topics covered on his site has been modified to ignore any references to his censorship initiatives. This means that visitors to his site would not have an easy means of reading the minister's statements in support of censorship, and anyone who relied on the tech cloud to understand the minister's agenda would have no way of knowing he'd been involved in the censorship initiative. Boah, ich meine, kann man jetzt meinen, okay, ist harmlos, der lässt halt auf seiner Webseite nicht auftauchen, dass er für Zensur ist, aber das heißt ja, dass er sich dann wohl vielleicht auch für Zensur schämt. Ja, ich meine, wenn er sich dafür schämt, dann soll er doch einfach aufhören. Dehe. Tut ihm dann wahrscheinlich irgendwie gar nicht gut und schon gar nicht seiner Zensurbestrebung. Na, weil, also wenn selbst der Minister, der das Ding durchdrücken will, das nicht zugeben will, sich da selbst zensiert. Beziehungsweise seine Internetseite. Was ist doch gleich ein Browser? Was ist doch gleich ein Internet? Ja, genau. Also ja. Und dann gibt's aus Großbritannien auch noch ein paar Meldungen. Die Liberalen da, die Lib Dems, die sind wohl auch für Zensur. Weil da gab es irgendwie einen Änderungsvorschlag von den Pfeifen für den Digital Economy Bill, den sie inzwischen auch schon wieder zurückgezogen haben. Wo sie dann so was reingeschrieben haben wie Preventing Access to Specified Online Locations. Immerhin, da soll ein Gericht oder sollte ein Gericht darüber entscheiden, welche Internetseiten wegzensiert werden sollten. Aber das haben sie dann erstmal wieder weggenommen. Jetzt ist letzter Stand, sie wollen irgendwelche File-Hoster unzugänglich machen, weil da könne man ja Raubmordkopien drüber verteilen. Also Webseiten, wo man halt Dateien hochladen kann und nur dann an die Datei rankommt, wenn man die Adresse von der Datei kennt. Aber hey, ja, also in Großbritannien, die drehen auch alle völlig frei. Nicht, dass das irgendwie überraschend wäre, aber ja, in Großbritannien drehen Leute frei. So, dann gab's die Steuern, die Steuer-CD. Da gab es eine Meldung, Baden-Württemberg will nämlich Steuerdaten nicht kaufen. Die haben irgendwelche Steuersünderdaten angeboten bekommen und wollten die dann irgendwie nicht kaufen. Stattdessen sollte der Bund entscheiden. Gab's am Freitag 10.59 Uhr, habe ich es mir hier aufgeschrieben. Wobei mir noch nicht so richtig klar ist, welche von den vielen Milliarden Steuer-CDs, die jetzt gerade im Umlauf sind, das eigentlich sein soll. Also, es könnte sein, dass das die Schweizer Daten sind, was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck sollte Baden-Württemberg ja auch kaufen? Wenn die doch Gerüchten zufolge da schon mal gekauft wurden. Ich meine, ist jetzt nicht so, als dürften die Landesfinanzämter nicht miteinander reden. Wenn sie denn schon mit kriminellen Daten zu tun haben, dann können sie auch kriminell miteinander reden. Na, Gründung einer kriminellen Vereinigung fällt mir da spontan ein. Aber ja, also auf jeden Fall, die wollten das irgendwie nicht kaufen. Dann hat der Bund verkündet, nee, also wir wollen das auch nicht. Wir haben ja eigentlich nur gesagt, also wir übernehmen irgendwie das Geld durchleiten für euch. Ist alles noch Stand Freitag. Und dann hieß es in NRW, da hätte man jetzt irgendwas gekauft. Eine CD mit Steuersünderdaten. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was für eine CD, mit was für Steuersünderdaten? Ist da überhaupt was drauf oder ist mal wieder ein Leerrohling? Ein Leerrohling, also ein Rohling. Na, man weiß es nicht. Das müsste er erst in ein Laufzweck werfen, nur um dann festzustellen, dass, wenn ihr Rechner die CD da nicht erkennt, dass der ihnen vielleicht irgendwas mitteilen will. Nee. Ja, und warum dann irgendwie Baden-Württemberg dann die Daten nicht hätte? Ich meine, die können die ja auch aus anderen Bundesländern nutzen. Wie viel Geld wollen die eigentlich irgendwelchen Datendieben noch in den Arsch stopfen? Aber ja. Also immer vorausgesetzt, es geht da tatsächlich um irgendwie dieselben Daten, die dann in verschiedenen Bundesländern gekauft werden sollen. Also allerspätestens, das wirft dann wirklich die Frage auf, ob die Länder dann zu viel Geld haben, wenn sie dann auch noch irgendwie alle dasselbe kaufen. Also alle im Wesentlichen für Daten bezahlen, und zwar für dieselben Daten. Ja, also, ja, ich meine, Steuerverschwendung ist ja mal gar nichts, ne? Aber man muss ja alles tun und so weiter etc. pp. Ich meine, ein bisschen komisch ist es schon, dass die baden-württembergische Landesregierung sich da nicht einigen kann und die NRW dann schon. Weil in NRW ist ja auch Schwarzgeld an der Regierung. Aber ja. So, und dann gab es vom Bundestag am 3., das müsste Mittwoch gewesen sein, auch noch die Meldung: Die Bundesregierung wird die zunächst den baden-württembergischen Landesbehörden angebotene CD mit den Daten von Steuersündern kaufen. Halt am Mittwochvormittag mit. Na, also zu gut Deutsch, erst sagen sie, nein, wir kaufen nicht, dann kaufen sie doch. Man fragt sich dann schon so, sage mal, reden die eigentlich auch mal miteinander? Stimmen die sich mit den offiziellen Aussagen überhaupt mal irgendwie auch nur ein bisschen ab? Nein? Warum nicht? Also ja, am Mittwoch haben sie dann also beschlossen, sie wollen den Quatsch kaufen. So, dann gab es eine Meldung bei Fefe. Oder Fefe hatte die aus RP Online ausgegraben. Ich habe ja auch ganz gerne auf diesen 20 Euro rumgehackt, die da an Kindergeld an Hartz-IV-Empfänger zu viel gezahlt worden sind, weil die beknackten Behörden nicht in der Lage waren, die dämlichen Scheißbescheide so zu definieren, dass sie zum 1.1. einfach mal 20 Euro weniger zahlen. Wenn doch Hartz-IV-Empfänger kein Kindergeld bekommen sollen, hätte man das ja irgendwie mal automatisch einplanen können. Aber nein, das geht ja zu weit. Und auf jeden Fall gab es da die Meldung aus Düsseldorf, von der dortigen Arge. Auf Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen hat nämlich der dortige Geschäftsführer verkündet, dass in Düsseldorf in 21.000 Fällen Kindergeld zurückgefordert werden muss. Betroffen sind Hartz-IV-Empfänger, die 20 Euro je Kind zu viel erhalten hatten und dieses nun zurückerstatten müssen. Und dann hat der Chef dann errechnet, dass der entsprechende Aufwand für die Arge 5 Jahresarbeitskräften entspricht. Oder ein bisschen übersetzt, da sollen also jetzt 5 Leute ein ganzes Jahr lang dran sitzen, um 20 Euro pro Kind zurückzufordern. Na, ist das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder was? Haben die zu viele Beamte da rumsitzen? Ist denen langweilig? Suchen die noch nach irgendwie Beschäftigungsmöglichkeiten? Nehmen sie gleich einen Euro-Jobber? Na, also was soll denn der Scheiß? Na, und das ist dann nur in Düsseldorf. Also bundesweit werden dazu gut Deutsch einige 100 Leute beschäftigt, wenn dann nur in Düsseldorf schon 5 Leute beschäftigt sind für ein Jahr. Na, aber hey, wir haben's ja. 5 Menschen arbeiten nun ein Jahr daran, 20 Euro je Kind von den betroffenen Familien einzutreiben. Ein Sprecher der AGE erklärt den enormen Zeitaufwand damit, dass zunächst der alte Bescheid aufgehoben werden müsse, dann ein neuer erstellt und die Rückforderung eingeleitet werden müsse. Auf Mahnungen und die entsprechenden weiteren Schritte habe man sich ebenfalls eingestellt, sodass pro Fall 45 Minuten Arbeitszeit erwartet werden. Na? Oder anders ausgedrückt, dadurch, dass die Bundesregierung zu dämlich war, das Ganze halbwegs sinnvoll zu planen. Ich meine, ist jetzt nicht so, als wäre irgendwie die Kindergelderhöhung aus dem Himmel gefallen. Na, das hat schon die Bundesregierung veranleiert. Aber dadurch, dass die zu dämlich waren, mal intern selber irgendwie auch nur mal bis 3 zu denken, werfen sie jetzt Steuergeld aus dem Fenster. Und zwar mit Schwung. Da hatte Fefe dann auch noch irgendwie quergerechnet, naja, das könnte sich so ganz knapp gerade noch lohnen. Setzt aber immer voraus, dass sich die Leute dann nicht irgendwie wehren. Erfolglos wehren, aber ne, also sobald die Leute anfangen sich zu wehren, haben sie ein Problem. Ich würde als Auto jetzt hier nicht so mit Schwung dagegen brettern, die Schranke ist unten. Ich meine, kann man natürlich mit Schwung gegenbrettern. Ich habe so das Gefühl, die könnte ein bisschen stabiler sein als das Auto. Eine runtergelassene Schranke soll man eigentlich auf den Motor ausschalten. Egal. Na, also, ja, das ist knapp ein Nullsummenspiel. Vielleicht sogar knapp ein ganz klitzekleines bisschen Plus. Das wirft dann bei mir allerdings wirklich mal die Frage nach Sinnhaftigkeit auf. Ne, was hätte es eigentlich gekostet, diesen Scheißdreck vorher zu verhindern? Stellt sich mir da so gerade mal spontan die Frage. Oder wollten wir unbedingt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für irgendwelche Beamten machen? Haben wir irgendwie zu viel Geld? Ja, natürlich haben wir zu viel Geld. Na, anstrengungsloser Wohlstand. Aber ja. So. Dann gab es da letzten Freitag im Bundestag einen Rauswurf. Der CDU-Bundestagspräsident Herr Lammert hat nämlich die Linksfraktion faktisch geschlossen aus dem Bundestag geschmissen, weil die nach einer Rede eines ihrer Fraktionsmitglieder sich alle erhoben haben und Plakate gezeigt haben, auf denen nämlich die Namen der Opfer von Kunduz drauf standen. Und das sei eine Demonstration und das sei mit der Geschäftsordnung des Bundestages nicht vereinbar und deswegen müssten die rausgeworfen werden. So, dann wurden sie rausgeworfen und da war eigentlich im Wesentlichen noch die Frage, dürfen sie dann eigentlich auch abstimmen? Ja, nein. Ich meine, es war vorher allen klar, wie sie abstimmen würden. Die Linken sind da recht konsequent, wenn es darum geht, über Afghanistan-Einsätze abzustimmen. Da sagen die relativ konsequent nein. Im Gegensatz zu so manch anderer Fraktion. Aber ja. Ja, und ja, also die haben zumindest mal was Öffentlichkeitswirksames veranstaltet. Ja, ansonsten tauchen die Linken ja kaum in irgendwelchen Meldungen auf. Aber da musste jetzt dann auch irgendwie der Mainstream drüber berichten. Fand ich schon irgendwie ganz interessant. Also ich habe mir jetzt auch selber nicht groß eine Meinung gebildet dazu, ob ich das jetzt nun gut finde, dass sie sich da hinstellen und eine Meinungsäußerung in größerem Stil abhalten oder nicht. Ich meine, auf der einen Seite gibt es da die Geschäftsordnung, die sagt, nein, keine Demonstration. Auf der anderen Seite, sie haben nicht rumgepöbelt. Sie haben niemanden als, wie war das? Was war das für ein Flachdingens? Flachpfeife? Also sie haben also niemanden beleidigt, sondern sie haben einfach nur still da Schildchen hochgehalten. Haben sich hingestellt und haben da halt mal Namen gezeigt. Die ja so ganz nebenbei auch immer in der Debatte völlig unter den Tisch fallen, ne? Ergebnis der ganzen Veranstaltung war jedenfalls, der Bundestag hat mit schwarz-gelber und roter Unterstützung die Erweiterung des Afghanistan-Mandats um nochmal 850 Pfeifen genehmigt, natürlich. Das war dann so die große Nachrichtenmeldung. Dummerweise konnte man bei der Nachrichtenmeldung dann nicht ignorieren, dass die Linken da auch noch protestiert haben. Aber ja. So, dann gab es Minderbezahlung. Da hatte ich bei den Nachdenkseiten gefunden, jeder 10. Erwerbstätige, der wegen seines geringen Arbeitseinkommens zusätzliche Hartz-IV-Leistungen bezieht, ist im öffentlichen Dienst oder einem Unternehmen im öffentlichen Sektor beschäftigt. Na, wer sind denn die schlimmen Arbeitgeber, die so wenig bezahlen, dass die Leute da glatt noch aufstocken müssen? Ah, der öffentliche Dienst. Und zwar zu einem nicht unwesentlichen Teil. Interessant. 10%. Es ist dann schon eine nicht mehr unwesentliche Menge. Der Staat bezahlt also zu wenig. Ja, immerhin. Geht aus einer Stellungnahme der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach beziehen 131.722 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nach noch Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst die öffentliche Verwaltung, das Bildungs- und Sozialwesen sowie die Entsorgungswirtschaft. Die Zahl der Aufstocker liegt in Deutschland bei insgesamt 1,37 Millionen. Quelle Saarbrücker Zeitung. Also allerspätestens, das wirft dann irgendwie die Frage auf, warum dann eine Brüllwelle rumbrüllen kann. Die Leute kriegen zu wenig Geld. Die kriegen so viel zu wenig Geld, dass sie sogar noch Hartz IV dazu bekommen dürfen. Und wer bezahlt so wenig Geld? Der Staat. Aha. Die bösen Arbeitgeber, aber auf die haut ja auch eine Brüllwelle nicht ein, interessanterweise. Aber da müsst ihr ja zugeben, dass da irgendwie die Pfeifen, denen sie gerade Steuersenkungen verabreichen, unter anderem, und die Pfeifen, für die sie dann immer weiter rumbrüllen, dass die Pfeifen sich einfach mal schlicht und ergreifend bereichern auf Kosten derjenigen, die kein Geld haben. Na, weil wer Hartz IV-Aufstocker kriegt, der hat ganz offensichtlich kein Geld. Und zwar so viel kein Geld, dass selbst der Staat das einsieht. Aber hey. So, dann hat Westerbrülle gegen die Schlechtzahler gebrüllt. Vizewelle Guido-Kanzler setzte seine umstrittenen Attacken gegen Sozialmissbrauch fort. Er kritisierte Unternehmen, deren schlecht bezahlte Mitarbeiter auf den Staat angewiesen seien. Unionsfraktionschef Volker Kauder rief die Koalition dazu auf, ihr Erscheinungsbild zu verbessern. Die Opposition verlangte ein Machtwort von Bundespräsident Horst Köhler. Aha, die bösen Arbeitgeber, die zu wenig bezahlen. Hey, Westerbrülle, dreh dich mal um, guck mal in deinen eigenen Laden. Däh. Na? Aber hey, gab's am Samstag die Meldung. Gab's da nicht noch irgendwo... Ach nee, das hatte ich als Harzmeldung, ne? Ja, das hatte ich als Harzmeldung, kommt also gleich noch. Dann gab's in Dubai jetzt eine lustige Fahndung nach den Mossad-Agenten, die ja da den einen Hamas-Menschen umgebracht haben. Mord ist der Begriff an der Stelle. Und die Polizei in Dubai, die Raster fahndet jetzt mal eben nach den Merkmalen der Mossad-Agentin und hat dann gleich mal 15 weitere Verdächtige identifiziert. Insbesondere fällt dabei eine Firma auf, Payoneer. Die sitzen zwar in New York, aber werden von einem Israeli betrieben, der mal bei den IDF Special Forces war. Ja, fällt mir dazu spontan ein. Ups. So, dann gab es noch wieder ein paar Harz-Meldungen. Als wir da erstmal hätten, Kaudummlaber. Kauder Doppelpunkt härteres Durchgreifen bei Hartz IV. Hamburg, Volker Kauder fordert mehr Härte gegen Hartz IV-Empfänger, die Jobangebote ablehnen. Die Arbeitsagenturen und Kommunen in allen Bundesländern seien aufgerufen, nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern. Ich weiß nicht, ob das dem Dummlaberer mal aufgefallen ist, aber von dem Fördern habe ich irgendwie in letzter Zeit erstaunlich überhaupt gar nichts mitgekriegt. Liegt das an meiner Wahrnehmung oder liegt das daran, dass das Fördern nämlich schlicht und ergreifend nirgendwo stattfindet und nur das Fordern? Und mehr fordern, wie viel mehr fordern wollt ihr? Dass die Leute alle verhungern? Ist das wirklich das, was ihr beabsichtigt? Ich meine, wenn ihr das beabsichtigt, dann stellt euch hin, sagt es, verkündet es. Dann wollen wir mal gucken, ob man nicht doch irgendwie einen Landesverfassungsschutz auf euch gehetzt kriegt. Dummpfeifen. Das sagte der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dem Hamburger Abendblatt. Vor allem bei jungen Menschen müssten Sanktionen klar durchgezogen werden. Bei jungen Menschen, wenn er mit jungen Menschen Menschen unter 25 Jahre meint, da gehen die Sanktionen, die bisher schon genutzt werden, übrigens, bis hin zur vollkommenen Kürzung jeglicher Bezüge. Was effektiv heißt, die Leute sollen von gar nichts leben. Inwiefern gar nichts mit einer Menschenwürde vereinbar ist, wäre mal eine interessante Frage, die man wahrscheinlich erst in Karlsruhe klären lassen könnte. Was dann im Zweifelsfall ein paar Jahre dauert. Und als Mensch, der von gar nichts lebt, wird es echt schwer, einen Rechtsanwalt erstmal vorzufinanzieren. Denn so ein Rechtsanwalt, der möchte vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Geld haben. Ja? Oder anders ausgedrückt, ich halte diese Null Sanktionen, die auf null runter sanktionierten Zahlungen, für verfassungswidrig. Dummerweise kann ich da nicht gegen klagen. Und diejenigen, die klagen könnten, können es sich nicht leisten, einen Anwalt zu finanzieren, der dann für sie klagt. Von daher wird sich da gar nichts tun. Aber wie wäre es denn mal, wenn der Herr Kaudummlaber einfach seine dämliche Fresse halten würde? Na, wenn er doch offensichtlich keine Ahnung hat. So, dann gab es eine Meldung vom Herrn Papier, dem noch Bundesverfassungsgerichtspräsidenten, der in der Süddeutschen Zeitung sich in die Diskussion eingeschaltet hat, das Urteil aus Karlsruhe zu Hartz IV begründet nach Erläuterungen Papiers keinen Anspruch auf eine Erhöhung der Regelsätze. Die vom Gericht geforderten zusätzlichen Leistungen für Kinder wie Schulbücher oder Taschenrechner könne der Staat auch in Form von Sachleistungen erbringen, sagte Papier der Welt am Sonntag. Bedenken gegen eine Arbeitspflicht für Hartz IV-Empfänger hielt Papier für unbegründet. Das heiß diskutierte Urteil war am 9. Februar vom 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts unter seinem Vorsitz gefällt worden. Papier sagte, die Festlegungen der Regelsätze für Hartz IV derzeit 359 Euro sei nicht Sache des Verfassungsgerichts, sondern liege in der Gestaltungskompetenz des Gesetzgebers. Ein bezifferbarer Anspruch ist dem Grundgesetz nicht zu entnehmen. Es sei Aufgabe der Politik, auf der einen Seite für Solidarität mit denjenigen zu sorgen, die sich nicht selbst helfen können, vor allem auch den betreffenden Kindern. Auf der anderen Seite muss bedacht werden, dass die Mittel dafür vom Steuerzahler aufgebracht werden. Im Wesentlichen, Papier sagt, relativiert das Urteil dann nochmal wieder. Finde ich schon so ein bisschen eigenartig, dass der jetzt das Urteil relativiert. Also da hat er sich gerade auch eine Menge Sympathiepunkte bei mir verscherzt mit den Aussagen. Ich meine, okay, kann sein, dass das Interview in der Springer-Zeitung, drücken wir es mal vorsichtig aufs, etwas einseitig dargestellt werden könnte. Bloß dann soll er sich doch einfach nicht äußern, nicht in der Springerpresse. Das tut doch nur wirklich nicht Not. Blum, 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 blum. Papier unterstrich, er habe keine verfassungsmäßigen Bedenken gegen die in der Politik diskutierte Arbeitspflicht für Hartz-IV-Empfänger. Juristisch handelt es sich genau genommen nicht um Pflichten, sondern um Obliegenheiten zur Erlangung einer Leistung, sagte Papier. Und die sind im geltenden Recht durchaus schon vorgesehen. Wer eine zumutbare Arbeit ohne triftige Gründe ablehnte, muss mit einer Leistungskürzung rechnen. Was im Wesentlichen genau in die Kerbe schlägt, die die ganzen Dummpfeifen alle immer von sich geben. Also wie gesagt, so richtig viele Sympathiepunkte hat er sich mit diesem Interview bei mir dann nun gerade nicht mehr gemacht. Ich meine, okay, er ist ja jetzt auf dem Weg weg, also, aber ja, ist mal ganz davon abgesehen auch sowieso eine recht einseitige Geschichte, dass sich ein Bundesverfassungsgerichtspräsident, ein noch Bundesverfassungsgerichtspräsident, zu einem Urteil äußert und da im Wesentlichen Dinge sagt, die so in dem Urteil gar nicht drinne stehen, na, weil, also ich meine, Recht auf Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz, kann man davon ausgehen, dass Papier das definitiv kennt und da auch definitiv eine Ahnung davon hat, was das denn eigentlich nur halbwegs konkret heißen könnte. Das rechtfertigt diese Sanktionen bis auf null meines Erachtens nicht. Gut, sagt er nicht. Ja, schade eigentlich. So, dann hätten wir da noch den Sarrazin, die Brüllpfeife, die olle Hackfresse. Der hat sich dann auch nochmal wieder in die Presse gekullert und hat, also er hat sich in die Presse gekullert im Dunstkreis, oder er taucht in der Presse auf im Dunstkreis einer Überlegung, dass die SPD ihn ja eigentlich aus der Partei rauskegeln will, weil die dumme Pfeife ist ja noch SPD-Pfeife. Parteiausschluss von Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin, der in der Bundesbank übrigens jetzt nur noch Geld in den Arsch geblasen kriegt und nichts mehr arbeitet. Na, und eigentlich seine dämliche Hackfresse halten müsste, aber seine dämliche Hackfresse kullert er trotzdem immer nochmal in die Presse. Aber ja. Jedenfalls, sie stuft die Partei die Äußerungen Sarrazins über Ausländer in einem Interview als eindeutig rassistisch ein. Das sei mit SPD-Positionen nicht vereinbar und schädige das Ansehen der Partei. Sarrazin attackierte das Gutachten in der Süddeutschen Zeitung scharf als intellektuell und moralisch unsauber, schleimig und widerlich. Da geht er sicher mit aus. Da hat er voll den Durchblick in so Sachen. Zum Ausgang des Verfahrens sagte er, das stehe ich völlig bewegungslos durch. Ja, dann sollte er vielleicht auch mal völlig bewegungslos. Heißt übrigens auch, dass er seine Lippen nicht mehr bewegt. Solange er seine Lippen noch bewegt, ist er nicht völlig bewegungslos. Wäre nett, wenn er mal völlig bewegungslos wäre. Yeah. Bla 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 bla. Sarrazin äußerte sich in der Süddeutschen Zeitung auch zur derzeitigen Hartz-IV-Debatte. Er verteidigte die geltenden Sätze und nannte sie ausreichend. Sarrazin, das war übrigens die Dummpfeife, die mal irgendwann verkündet hat, man könne ja auch von der Hälfte immer noch ganz toll großartig leben, ohne dass der irgendwie in seinem Leben jemals von irgendwie auch nur ansatzweise einem Betrag in der Größenordnung hätte leben müssen. Ja, aber hey. Letztlich sei es keine Geldfrage, sondern eine Frage der Mentalität, des Wollens und der Einstellung. Wo diese fehlt, hilft auch kein Geld. Und wo diese da ist, ist das Geld gar nicht so wichtig. Ah, nee, klar. Ah, Hauptsache, man hat irgendwie die Meinung, man sei satt. Ist ja völlig egal, dass man sich nichts zu essen kaufen kann, weil einfach schlicht und ergreifend kein Geld mehr da ist. Weil man dummerweise, wenn die Waschmaschine ausfällt und man nicht irgendwie unsauber durch die Gegend laufen will, man sich eine Waschmaschine zulegen muss oder halt regelmäßig zum Waschsalon fahren. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, für die man dummerweise eine Pauschale kriegt, die nicht mal reicht, um irgendwie ein öffentliches Verkehrsmittelticket zu kaufen. Schon gar nicht irgendwie ein regelmäßiges. Aber ja, nee, klar. Als Sparmöglichkeit nannte Sarrazin das Duschen, Doppelpunkt Anführungszeichen. Kalt duschen ist doch eh viel gesünder. Ein Warmduscher ist noch nie weit gekommen im Leben. Ah, der Kälter duscht einfach nur zu heiß. Ja Mensch, da hätte er doch gleich sagen können. Da hat's ihm ein paar Nervenzellen zerbröselt. Hat's ihm den Schädel zu doll aufgeheizt. Ja, das muss der doch nur sagen. Da kann er doch nichts für, dass er so dämlich ist. Die Themen Steuersenkung und Ausgaben für Hartz IV seien untrennbar miteinander verknüpft. Man kann nicht über das Thema Steuersenkung reden, ohne das Thema Hartz IV anzusprechen, sagte Sarrazin am Mittwoch in einem Vortrag beim Wirtschaftsrat der rheinland-pfälzischen christlich zensierenden Union in Mainz. Wer Steuern senken wolle, müsse ein inhaltlich fundiertes Konzept haben, wo er die Ausgaben senken wolle. Deswegen nehmen wir denen, die nichts haben. Nee, ist klar. So langsam macht der Kämisch schon wieder aggressiv. Also ja, der hat dann jedenfalls so heiße Luft von sich geschwallt. Und blub, 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 ja. Und im Wesentlichen, der Kerl ist so uneinsichtig. Wenn der noch uneinsichtiger wäre, dann müsste er da die ganze Zeit stehen. Aber ich habe doch nur gesagt, was alle denken. Ne, ich meine, der kann sich so von seiner Gesinnung her mit der Brüllwelle in einen Topf tun lassen. Dann aber bitte schön aufheizen den Topf. Ach nee, kalt duschen. Also schön mit Eiswürfeln auskleiden den Topf. Wollen wir doch mal gucken, wie lange die Pfeifen aushalten. So, dann gab es am Montag, habe ich mir die Meldung aufgeschrieben, in der Frankfurter Rundschau ist sie mir begegnet, die Meldung der Paritätische Wohlfahrtsverband. Hat nämlich eine Studie gemacht, laut der sich Arbeit immer lohnen soll. Da gibt es dann allerdings so ein paar Kleinigkeiten, die sie als Bedingungen mitnennen. Unter anderem ein Mindestlohn von 5,90 Euro pro Stunde und Vollzeit. Dummerweise gibt es diesen Mindestlohn von 5,90 die Stunde nicht. Und damit kann es durchaus auch Situationen geben, wo sich Arbeit eben dann doch nicht lohnt. Also der Scherz an der ganzen Sache ist, dass die da im Wesentlichen ausgerechnet haben, so frei nach dem Motto, ja, wer arbeitete, der muss ja auch mehr haben. Ja, das trifft ja jetzt schon zu. Na, also insbesondere, wenn man dann noch so ein paar Zusatzdingens mitnimmt, die man als Arbeitender plötzlich auch in Anspruch nehmen kann oder immer noch in Anspruch nehmen kann, dann kommt da nämlich irgendwie so ein Lohnabstand her, der dann effektiv heißt, sobald man also irgendwie eine Arbeit aufnimmt, kriegt man mehr Geld, als wenn man keine Arbeit aufnimmt und von Hartz IV lebt. Ach, ja, das sind dann allerdings auch im Minimum nur ein paar hundert Euro. So, dann auch aus der Frankfurter Rundschau von Mittwoch. Die gewerkschaftsnahe Böckler Stiftung hat nämlich am Mittwoch gemeldet, 500.000 Hartz-Berechtigte würden das gar nicht beantragen. Oder um mal das Zitat wiederzugeben, etwa 500.000 Vollzeitbeschäftigte lassen einer neuen Untersuchung zufolge ihren geringen Verdienst nicht mit ergänzendem Arbeitslosengeld 2 aufstocken, obwohl das rechtlich möglich wäre. Weil sie teilweise nicht davon wissen, dass sie dürfen, weil sie sich schämen. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die Anzahl derjenigen, die da aufstocken, die müsste eigentlich nochmal 500.000 nach oben gehen. Na, wenn das die Brüllwelle mitkriegt, dann platzen dem doch schon wieder sämtliche Blutgefäße im Gehirn. Im Schädel, Entschuldigung. Wollen ja mal seinen Schädelinhalt nicht irgendwie festlegen, dass da ein Gehirn drin sein müsste. Weil es besteht Grund zur Annahme, dass das eventuell nicht der Fall sein könnte. Aber ja. Und wenn doch, dann weiß er nur nicht, wer es benutzt. So, dann hat Meldung von heute, Brüllwelle dreifelt. Westerwelle bezeichnet Hartz-IV-Missbrauch statt, bezweifelt Hartz-IV-Missbrauch-Statistik. Berlin, FDP-Chef Guido Brüllwelle hält die offiziellen Zahlen über den Missbrauch von Hartz-IV-Leistungen für niedriger als in der Realität. Der Außenminister äußerte sich in der ZDF-Sendung Maybrit Illner in der von ihm angestoßenen Sozialstaatsdebatte. Laut Bundesagentur für Arbeit lag die Missbrauchsquote bei den 6,5 Millionen Hilfebedürftigen, die dann also 7 Millionen werden, ne, so ganz nebenbei, im vergangenen Jahr bei 1,9%. Mit dem Hinweis darauf waren Westerwelles wiederholte Vorstöße kritisiert worden, arbeitsunwillige Langzeitarbeitslose stärker zu sanktionieren. Was dann schon irgendwie die Frage aufwirft, hey, wenn man in der Scheiße gräbt, dann muss man irgendwann auch mal aufhören zu graben. Die dumme Pfeife gräbt einfach weiter. Naja, ach, die Statistiken stimmen ja gar nicht. Ach, und auf welcher Basis willst du das wissen? Oder hast du dir das einfach nur aus deinem Urin gelesen? Oder hast du dir ein Häufchen gelegt und dann mal versucht, da drinnen zu lesen? Oder was weiß ich? Na, die offiziellen Statistiken würden ja gar nicht stimmen. Weil? Komm, hier, her, zack, Quelle. Warum? Was soll an den Statistiken falsch sein? Mal Butter bei die Fischer. Aber mal ein bisschen zackig. So, dann. Mache ich die noch oder mache ich die nicht? Nee, ich mache die auf jeden Fall nicht alle. Dann wäre mal wieder Cebit. in der letzten Woche, als wir da hätten BitClop. August Wilhelm Scheer, Präsident des IT-Verbandes Bitkom, fordert einen Internetstaatsminister, um endlich zu einem Gesamtkonzept bei der Internetpolitik zu kommen. Es gebe eine Kommission nach der anderen. Eine Kommission nach der anderen, jedes Ministerium picke sich etwas heraus und mache daraus einen Publizitätswirbel, äußerte sich Scheer gegenüber dem Spiegel. Auf der einen Seite durchlöchere der Staat mit Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen die Privatsphäre der Bürger und auf der anderen Seite kritisiere Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, CSU, Google, weil es beim Street View-Projekt angeblich die Privatsphäre verletze, indem ohne Bürgerzustimmung Häuser und Gärten fotografiert würden, kritisiert Scheer weiter. Wichtiger als Verbote und Regulierungen sei es, die Nutzer aufzuklären, nicht beliebig Daten ins Netz zu stellen. Na, das ist im Wesentlichen die Kritik, die ich letzte Woche von Fefe geklaut hatte. Aber ja, ist auch mal schön, dass auch mal der Bitkom tatsächlich sinnvolle Dinge von sich gibt. Ist man ja nicht gewohnt sonst von dem Verein. Aber auch die können das, wenn sie wollen. Wenn sie es drauf anlegen. Na, komm her. Dann gab es eine IT-Strategie. Das Merkel, das hat für die Jahresmiete eine neue Internetstrategie der Bundesregierung angekündigt. Ziel solle es sein, die Möglichkeiten der modernen Kommunikationstechnologie zu nutzen, um sie mit den klassischen Industriebereichen, zum Beispiel der Automobilindustrie, zu vernetzen, sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, kurz vor Beginn der CeBIT. Wöchentliche Videobotschaft, die Internetsbenutzer, Internets-Community-Benutzer übrigens auch als Podcasten bezeichnen dürften. Aber Podcast darf man ja nicht sagen, wenn man in den Mainstream-Medien arbeitet, deswegen ist das immer eine wöchentliche Videobotschaft. Man davon abgesehen, dass ich mir die nie angucken würde. Aber ja. Merkel hob die Chancen der Informationstechnologie hervor und versprach, mit dem Ausbau der Breitbandversorgung die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben uns vorgenommen, bis zum Jahresende jedem Haushalt einen einfachen Internetzugang zu ermöglichen. Aha, nee, klar. Gleichzeitig werden wir in den nächsten Jahren zielbewusst das schnelle Internet ausbauen, sagte Merkel. Zugleich verwies sie auf die Risiken des Internets, wegen, weil da wären ja ganz viele kinderpornografische Inhalte. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ja, und Gras ist grün, wenn es nicht braun ist. Däh. Also alleine mit dem rechtsfreien Raum hat sie schon wieder voll alles verloren, was sie irgendwie an Sympathiepunkten hätte kriegen können. Aber ja. Bla 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 bla. So, dann geht's weiter hier am Montag. White Bullshit, die Initiative White IT will am Mittwoch auf der CeBIT eine neue Idee für den Kampf gegen kinderpornografisches Material im Internet vorstellen. Ein Child Abuse Media Meta Information Network. CamNet soll nach dem Vorschlag des Bündnisses künftig Datenbanken verschiedener Polizeibehörden mit kinderpornografischen Inhalten zusammenführen. Na 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 na. Kinderpornografische Inhalte zusammenführen, da geht aber gar nicht. Lasst das mal schön die Polizei machen. Und lasst euch bloß nicht erwischen, dass ihr über sowas nachdenkt, sonst seid ihr nämlich die Kinderficker. Ach nee, weil der Schünemann, der ist ja heilig. Ja, nee, klar, geht weg. Und zwar schnell. White IT, das ist hier Uwe Schünemann, der Killerspiele. Rumbrüller, der versucht sich jetzt gerade irgendwie mal wieder ins Rampenlicht positiv zu setzen. Schafft er nur dummerweise nicht. Aber ja. Hallo, da wollte ich hin. Dann blubbert die Aigner noch rum. Vor einer Marktmacht der Branchengrößen hat sie gewarnt. Ja, ist ja gut. Ich sagte, ist ja gut, farbig. Mann. Wir erleben eine völlig neue Dimension der globalen Digitalisierung, sagte Aigner der Süddeutschen Zeitung. Einige IT-Firmen verfügten mittlerweile über riesige Datenbanken, doch niemand wisse genau, wie Namen, Adressen und Bilder im Internet miteinander verknüpft werden. Mit der Vernetzung und Vermarktung privater Daten ist eine Menge Geld zu verdienen. Branchenriesen wie Fatzeburg, Apple, Google oder Microsoft können im Internet ganze Persönlichkeitsprofile erstellen, ja, und die Regierung übrigens auch nur so ganz nebenbei. Den Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dass Unternehmen künftig jährlich den Bürgern Auskunft über gespeicherte Daten geben sollen, begrüßte Aigner. Das ist die Datenbriefgeschichte, die kommt noch. Die hatte ich hier jetzt noch nicht. Im Wesentlichen Aigner hat man so irgendwie das dumpfe Gefühl, die hat einfach gar nicht verstanden, worum es geht. So, dann gab es die White Wanze. Da haben sie nämlich vorgestellt, ein Vite-IT-Button. Dabei handelt es sich um ein Browser-Add-on für Firefox, das die Nutzer installieren sollen. Stoßen sie im Netz auf kinderpornografisches Material wie Bilder und Videos, können sie die entsprechende Seite direkt aus dem Browser heraus anonym melden. Ist das dann das Notrufsäule? Das Notrufsäule? Ja, mal ganz davon abgesehen, warum sollte sich irgendjemand freiwillig eine Schnüffelsoftware in seinen Browser rein installieren? Hallo? Das Ding, das installiert man sich höchstens, nachdem dann mal diverse Sicherheitsprofis drüber geguckt haben, dass das nicht noch versehentlich irgendwie Informationen weiterleitet, die es nicht weiterleiten soll. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, User-ID und Passwortkombinationen, angesurfte Webseiten und was weiß ich nicht, was die noch so alles übermitteln kann. Bei der Gelegenheit mal ein bisschen die Festplatte durchsurfen. Na, warum auch nicht? Es tut doch niemandem weh. Und da braucht man die Bundeswanze nicht mehr installieren, weil das ist dann die Bundeswanze. Hallo? Naja, ich finde das a little transparent. Aber ja, wir hören übrigens um 10. So, und die restlichen Meldungen, die lasse ich einfach mal hier stehen und nehme sie in Teil 2 mit. Und dann werfen wir einen Blick in die Musikecke. In der Musikecke wohnt auch heute wieder Robin Gray, mit dem zweiten Titel allerdings jetzt vom Album Only the Missile. Der heißt The Last Time I Saw David. Ist 3 Minuten 45 lang. Robin Gray und seine drei Alben, die er da zumindest hat, findet man übrigens bei Jamendo. Und danach darf dann mal Gernot Hassknecht über die Harzwelle und die SPD sich äußern, was ich aus YouTube piratisiert habe. Wo übrigens das ZDF einen Gernot Hassknecht regelmäßig deponiert. Sehr praktisch das. Da ist das mit dem Piratisieren sehr viel einfacher. So, und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Die Tatsache, dass die Sonne scheint, aber nicht für die Tatsache, dass es gerade arschkalt ist, aber ja. Und ich sag dann einfach mal viel Spaß mit Robin Gray und Gernot Hassknecht und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Last time I saw David was a cold autumn night. He was looking older than his years. Told me I should visit, come and see his home and wife. Don't think we have spoken since that day. When I was much younger, he was standing by my side. Crucifix hung round his neck and fire in his eyes. Told me about Jesus Christ and ways to live my life, so that I'd be free from my sin. I don't care for ministry, no, I'm not taking sides. Don't recite a good book, I read between the lines. I don't long for heaven, 'cause I don't believe in hell. I don't think that I need to be saved. Sat down with the Bible and I read it line by line. I couldn't find anything to help me ease my mind. Then the local vicar ran off with my neighbor's wife, leaving both his kids back at home. Happy and it helps some others sleep. If they think that Jesus watches over when they dream. But I don't ever plan to get down on my bended knee and bow my head before his altar. I don't care for ministry, no, I'm not taking sides. Don't recite the good book, I read between the lines. I don't long for heaven, 'cause I don't believe in hell. And I don't think that I need to be saved. And in some quiet moments I remember being 14,
Late nights with the vicar drinking beer instead of tea. I'm not sure that God had much to do with him and me. I wonder how he's doing nowadays. I don't care for ministry, no, I'm not taking sides. I don't recite the good book, I read between the lines. I don't long for heaven, cause I don't believe in hell. And I don't think that I need to be saved. Last time I saw David was a cold autumn night, and he still wanted to tell me about his Jesus Christ. But nowadays I'm not so plagued by my sin and strife, so I just smiled then I walked away.
Hartz-IV-Debatte, zur aktuellen Hartz-IV-Debatte hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht vom Südwestrundfunk.
Eines vorweg. Denkverbote darf es niemals geben. Auch eine Grundsatzdebatte über den Sozialstaat muss erlaubt sein, solange man sich nicht im Ton vergreift. Anders gesagt, wenn man es nett sagt, darf man fast alles sagen. Zum Beispiel, dass man Guido Westerwelle für die unfassbare Kackdreistigkeit, mit der er gerade am rechten Rand fischt, seine Klassensprecherfresse so lange... Entschuldigung, ich habe mich kurz gehen lassen. Aber was mich wirklich aufregte, warum hört man eigentlich von der SPD nichts Vernünftiges zu dem Thema? Ganz einfach. Ihr habt euch die Hartz-IV-Scheiße doch ausgedacht, euer besoffener Schröder, nach dem 12. Pilz. Und heute flennt ihr rum. Das ist doch unsozial. Allerdings, und dieser Gabriel, wenn ich den schon sehe, den Hartz-IV-Regelsatz verfrisst der doch bei einem Mittagessen im Borchardt. Dieser großmäulige Angeber mit seinem fetten Quadrat an.
Ja, vielen Dank, Gernot Hassknecht vom Südwestrundfunk.